Der Predigtext steht im Brief des Apostels Paulus an die Römer, Kapitel 8. Ich lese die Verse 28 bis 32. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seiner zuvor getroffenen Entscheidung berufen sind. Denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, nämlich gleichgestaltet zu sein dem Bilde seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der sie gerecht spricht. Liebe Gemeinde, es gibt Worte der Bibel, die lieben und hassen wir zugleich. Sie üben auf uns einerseits eine Anziehungskraft aus und geben uns andererseits ein ungutes Gefühl. Zu diesen Worten gehört, nach meiner Meinung, der Begriff Erwählung, Erwählter, Erwählt. Es gibt ein Aufbegehren im menschlichen Herzen, wenn man von Erwählung spricht. Das Aufbegehren mag mit der Angst zusammenhängen, nicht zu den Auserwählten zu gehören, draußen zu stehen, ausgeschlossen zu sein von dieser Schar, fallen gelassen, nicht gut genug sein. Zu den vielen zu gehören, zur Masse, zur Menge. Außerdem widerspricht es unserem Gerechtigkeitsgefühl, nämlich unser Gerechtigkeitsgefühl möchte Gutes für alle und alle gleich. Erwählung ist ein zutiefst stoßender Begriff, ein ärgerliches Wort und beunruhigend. Vielleicht ist auch darum der Wunsch so groß unter den christlichen Gemeinden, alle mögen gläubig werden, oder doch wenigstens die meisten, weil wir das Bedürfnis haben, Vorzüge auszubreiten, sie mit allen zu teilen. Wir ertragen den Gedanken des Unterschieds, der Unterscheidung von Menschen schlecht. Wir kommen ganz schnell in die Kategorie von Bevorzugung benachteiligt. Und wir leben in einer Zeit, in der es viele Anwälte gibt für die Benachteiligten in dieser Welt, auf welcher Ebene auch immer. Und Bevorzugte haben ein schlechtes Gewissen. Ich will nun nicht vom Missbrauch des Begriffs Erwählung reden, wie er in der Geschichte vorgekommen ist. Wir könnten mühelos die Zeit alleine damit verbringen heute Morgen. Ich will bei dem Gedanken der Bibel bleiben und der Spur jener Liebe folgen, die diesem Wort Erwählung Gestalt gegeben hat in der Geschichte. Gestalt im Menschenleben, Gestalt in Schicksalen. Denn neben dem Aufbegehren unseres Herzens gegen erwählt sein, haben wir durchaus einen Sinn für Erwählung. Dort, wo Liebe ist zwischen zwei Menschen, finden wir, sei Erwählung am Platz. Ja, wir sind einverstanden und halten es für richtig und notwendig, dass der oder die Erwählte durch Heirat lebenslang diesen Stand bewahren. Sollte in diesem Stand des einmal Erwählten eine Änderung eintreten, verletzt uns das zutiefst. Die schillernde Wirkung dieses Begriffs in unserem Leben, Sehnsucht einerseits und Angst zugleich. Anziehungskraft einerseits und Ablehnung zugleich. Eine tiefe Widersprüchlichkeit liegt in der Erwählung. Sie deutet darauf hin, dass wir Menschen eine göttliche Kostbarkeit in die Hände bekommen haben. Genau genommen liegt in diesem Wort Erwählung für uns Menschen das Heil beschlossen. Erwählung ist eine Kostbarkeit Gottes für uns. Ein Weg, vielleicht der Weg des Heils überhaupt. Erwählung ist wesenhaft der Liebe eigen. Liebe kann nie und nimmer alle und alles meinen. Liebe ist wesentlich personhaft. Die volle Bedeutung des Menschseins hängt mit der Erwählung zusammen. Denn Erwählung bedeutet, ich bin ich und bin gemeint als ich. Ich bin von der Liebe entdeckt. Ich bin wert. Ich bin es wert, dass jemand sein Leben für mich gibt. Nicht geringer ist unser Anspruch an Liebe. Ob die Tatsache, dass andere ihr Leben für uns geben, uns zum Schluss auch ein Bewusstsein des Erwähltseins gibt und erhält, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber die Sehnsucht ist da. Wenn in unserem Leben, auf welche Weise auch immer, ein Bewusstsein Eingang findet, ich bin erwählt, wofür auch immer, kommt die Frage, warum? Warum wurde ich erwählt? Und nicht ein anderer? Bin ich erwählt, weil ich so schön bin? Weil ich so klug bin? Weil ich so stark bin? Weil ich so reich bin? Weil ich aus dieser Familie komme? Ein Bewusstsein der Erwählung zieht offenbar augenblicklich einen ganzen Prozess nach sich, der darauf ausgerichtet ist, im Innersten das Erwähltsein zu begründen. Und das scheint dann auch unser Selbstbewusstsein auszumachen. Es scheint das Einzige zu sein, was einem Menschen in seinem Selbstgefühl das Recht gibt, in irgendeinem Lebenszusammenhang, in Beruf oder Familie oder Politik, wo auch immer, ein Gefühl zu geben, ich bin mit Recht erwählt, wenn er weiß, warum. wenn er in seinem Innern diesem Vorzug, der ihm begegnet ist, eine gewisse Kompetenz gegenüberstellen kann. Wenn er mit gutem Gewissen sagen kann, er wählt, natürlich, ich bin ja auch der Beste. Er wählt, natürlich, ich bin es ja auch wert, ich kann es doch. Je tiefer und selbstverständlicher das in uns Raum gewinnt, desto gewisser können wir in einer Erwählung stehen. Und desto tödlicher ist diese Tatsache für uns und für andere, wenn es eine, nach meiner Auffassung, Erklärung für den Missbrauch der Erwählung in der Geschichte gibt, dann dieses. Weil aber all das, was ein Mensch als Grund für seine Erwählung anführen kann, in diesem tieferen Zusammenhang, in dem die Bibel davon spricht, vergänglich ist, ist das Bewusstsein, erwählt zu sein, ständig innerlich angefressen von einem bohrenden Zweifel, der einen dauernden Rechtfertigungsprozess in Gang hält. Je mehr wir uns im Innersten gewiss werden wollen, warum wir erwählt sind, desto mehr rutschen wir ab in diese ständige innere Diskussion, sich und wohl auch anderen beweisen zu müssen, warum. Weil wir im Tiefsten wohl selbst kaum glauben können, im Tiefsten, dass es einen Grund gibt. Die Gründe, die wir anführen, sind vergänglich und so bleibt Erwählung schillernd. Manche werden zu einem solchen Erwählungsverständnis gegenüber müde und haben nur noch eine Sehnsucht, aufzugehen in der Allgemeinheit. Ein Bewusstsein, gleich zu sein mit anderen. Einfach darum, weil sie Sehnsucht haben, endlich entlastet zu sein im Innersten. Von diesem ständigen Rechtfertigungsprozess, warum sie mehr sind, mehr haben, es besser haben, anders sind als andere Menschen. Endlich einmal diesen Vorzug niederlegen können und ein gewöhnlicher Mensch sein. In der Bibel ist die Erwählung eines Menschen nicht begründet im Menschen, sondern in Gott. Die Männer der Bibel werden nicht müde, das aus Gottes Geheimnis heraus zu sagen, vom Alten Testament bis ins Neue hinein. Also wenn es etwas gibt, was im Alten und im Neuen, nach meinem Dafürhalten, gleich ist, dann dieser Ton. Erwählt sein ist nicht in dir begründet, sondern in Gott. Und Jesus hat das seinen Jüngern einmal sehr direkt und hart gesagt. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Es ist die einzige Chance, dass dieses Erwähltsein diese schillernde Farbe verliert und eindeutig wird. Diese Widersprüchlichkeit, in die sie uns hinein verwickelt, verliert und ein Wort wird, in dem und von dem her ein Mensch leben kann, zu einem Bewusstsein seiner selber kommt. Das nicht ständig angefochten werden kann und zerschlagen und zertreten werden kann von seiner Umwelt. Für das er aber nicht dauernd die Umwelt braucht und missbraucht, dass sie ihm bestätigen. Ja, natürlich, du bist erwählt von uns. Darum bist du uns auch schuldig. Denn das ist ja nun einmal das Gesetz der Wahl und der Auswahl dieser Welt. Dass derjenige, der gewählt und erwählt ist, denen schuldig ist, die ihn gewählt haben. Er muss diesem Anspruch entsprechen, sonst wird er einfach das nächste Mal nicht wieder gewählt. Vielleicht ist darum und darin im tiefsten unserer Lebensbeziehungen diese Hetze begründet. Diese zerstörende Kraft menschlicher in der menschlichen Gemeinschaft, dass wir uns erweisen müssen in einem Maß, als wir es in Wahrheit nicht können. Erwählt sein im Bewusstsein Gottes, das begründet ist in ihm und nicht in uns, dürfte also eigentlich eine tiefe Entlastung mit sich bringen. Nicht, weil ich mich so oder so benommen habe, hat er mich erwählt. Nicht, weil ich so oder so bin. Erwählt sein bei Gott ist in einem verborgenen Geheimnis begründet, das meinem Leben weit vorausgeht. Gott hat mich nicht unter den Milliarden dieser Menschen mit einer Lupe gesucht und dann gedacht, der könnte mir passen. Lange bevor ich geboren war, ist etwas geschehen, das das Geheimnis meines Lebens begründet. Die christliche Kirche hat eine hochkomplizierte Lehre entwickelt über die Präexistenz Jesu. Das heißt also über sein Existieren vor Grundlegung der Welt. So spannend und interessant ich das finde, ich kann diese Gedankenakrobatik nicht teilen. Aber eins teile ich, das Geheimnis. Das Geheimnis, das dem Leben vorangeht. Das Geheimnis einer Liebe, die vorbedacht hat, eben auch das Kommen Jesu. Das nicht einfach geschah, nicht zufällig, nicht nach einem Schema ablief, sondern ein Geheimnis einer Liebe war, die diese Welt erdacht hat. In den vergangenen Jahrhunderten bis in die jüngste Zeit ist sehr viel nachgedacht worden über das Werden dieser Erde und ohne Zweifel auch über das Werden des Menschen. Wir suchen den biologischen und geologischen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Aber dem Geheimnis der Person kann man nur in der Liebe vorausdenken. Das als ein Geheimnis, das unserem Leben vorausgeht und eine tiefe Entlastung geben könnte. Um Gottes Willen ist mein Leben vorausbedacht. Das zweite wäre nun, Erwählung ist nicht da um der Erwählung willen. Es geht nicht, wie wir Menschen so gerne sagen, ums Prinzip, sondern es geht um ein Ziel. Wenn ich auch nicht weiß, warum ich erwählt bin und ich diese Frage des Warum einer vorausdenkenden Liebe anheimstelle und dem Geheimnis anvertraue, so soll ich doch erfahren, wofür ich erwählt bin. In diesem Text steht ein fantastischer Satz. Und ich glaube, er fasst in einem Satz das Geheimnis des Evangeliums zusammen. Und er lautet: Gleichgestaltet zu sein dem Bilde seines Sohnes. Wer nach dem Sinn seines Lebens fragt, hier ist es gut zu forschen. Hier ist das Geheimnis, die Bestimmung deines Menschseins formuliert. Hier ist der Sinn deines Lebens zusammengefasst. Wer manchmal das Gefühl hat, die vielen Bibeltexte und Bibelstellen, Altes und Neues Testament, würden ihn zerreißen. Wer manchmal den Eindruck hat, dass er die vielen Erkenntnisse der Bibel in seinem Kopf nicht mehr zusammenbringt, möge sie alle vergessen und sich dem einen widmen, seiner Bestimmung gleichgestaltet zu sein dem Bilde seines Sohnes. Das ist das Leben, das Zeitliche und das Ewige. Das Zeitliche, das heißt unser Leben hier. Wir sind auf eine Person hin gedacht und berufen und erwählt, diese Personhaftigkeit zu werden, zu füllen mit unserem Leben, Dasein und Schicksal. Mit den Voraussetzungen, die wir haben und nicht mit denen, die wir wünschen. Mit der Lebensgeschichte, die wir haben und nicht mit der, die wir beklagen. Es ist ohne Zweifel so, dass jeder Augenblick unseres vergangenen Lebens vom ersten Atemzug und vorher an einen Einfluss auf unser So-Sein heute hat. Aber alles, was wir darin entdecken können, wird niemals den Raum einnehmen können, unserem Leben Sinn und Erfüllung geben können, wenn nicht das, wofür wir erwählt sind, unseren Sinn ausfüllt. Und wenn wir schon zurückfragen, dann an diesem Geheimnis. Sonst entdecken wir wieder nur tausend Einzelheiten, die uns mehr zerreißen als Formen zu einer Person. Denn ich glaube, alles, was ein Mensch im Blick auf sein Gestern entdeckt, braucht einen Geist, um es aufzunehmen in seiner Person, um es anzunehmen, um es einzufügen in sein So-Sein und der Sein, der er ist. Blick auf seine Bestimmung. Und diese Bestimmung ist ausgedrückt im gleichgestaltet zu sein dem Bilde seines Sohnes. Die christliche Kirche konnte nichts Schlimmeres tun, als Jesus zu einer Art Gottessohn zu machen, die für uns Menschen unerreichbar ist. Ihn zu einer Göttlichkeit hochzustilisieren, an der unser Menschsein wieder einmal im Dunkeln bleibt und wir uns enttäuscht, erschöpft oder wie auch immer zurückziehen können und sagen, Herr, so werde ich nie. Und ich kann ja auch gar nicht so werden wie Jesus, sagen dann die Leute. Und dann dieses schön an ihn zu glauben, über diesen Abgrund hinweg. Es ist ja schön, dass einer das gemacht hat, da brauche ich es ja nicht. Liebe Gemeinde, das ist Dunkelheit, das ist religiöse Finsternis. So fromm sie auch aussehen mag, mit und ohne Bibel. Mit Körperübungen oder ohne. Nichts bringt uns das, gar nichts. Es sei denn, ein Mensch steht auf und ergreift seine Erwählung. Das Geheimnis dieser Person Jesu Christi, das er mit uns teilen will, und zwar als die, die wir sind und dort, wo wir sind. Und da darf nun ein jedes von uns sich wirklich einen Augenblick zurücklehnen und sagen, Herr, tatsächlich, dort, wo ich bin. Und nicht, wo ich manchmal sein möchte und was ich mir wünsche und was ich bei den anderen sehe, sondern der, als der ich bin. Gleichgestaltet. Hört, gleichgestaltet dem Bild seines Sohnes. Erwählung ist eine Aufgabe an sich selbst, nicht an anderen. Wir sind nicht aufgerufen, die Welt zu missionieren, sondern Nachfolger Christi zu sein. Und es gibt keinen Missionsbefehl, keinen, an dessen Anfang und in dessen Mitte nicht die Nachfolge Christi stünde. Sendung in die Welt, die Aufgabe an anderen, ist im Evangelium eindeutig begründet und begrenzt in der persönlichen Nachfolge Christi. Geschieht die nicht, Ist das nicht die Mitte? Dann ist Mission nichts anderes als Ausbreitung unserer Macht über andere, wie gehabt in der Menschheitsgeschichte. In welchem Namen ist letzten Endes egal. Die Frage ist, ob wir diesem Bild trachten, nachtrachten, ob dieses Bild des Gestaltetwerdens in Personhaftigkeit in uns Gestalt annimmt. Ist das möglich? Ist das unmöglich? Ich bin überzeugt, dass wenn im Evangelium eine Aussage gemacht wird über unser Leben, die unsere Bestimmung angeht, dann ist es möglich. Es gibt im Evangelium, im Gegensatz zum Gesetz, keine unmögliche Aufgabe. Wenn ich feststelle, dass mir etwas unmöglich ist, habe ich die Aufgabe nicht begriffen. Ich komme von der falschen Seite. Jedes von uns, das auf einen Berg geht, das Gefühl hat, es hätte die Bestimmung, auf diesen Berg zu steigen. Geht doch nicht einfach in die Wand hinein und hockt dann da und sagt, ich kann nicht hinaufkommen. Er überlegt sich doch, von welcher Seite her man auf einen Berg kommen kann. Nun kann man tatsächlich von verschiedenen Seiten her auf den Berg kommen. Und das hängt einmal von meiner körperlichen Kondition ab. Hängt von vielem ab. Das muss man bedenken. Also nicht einfach auf eine Wand zugehen und dann sagen, oh, ich kann es ja doch nicht. Sondern die Frage ist, was ist mir möglich, der dem Geheimnis, diesem Geheimnis nachging? Paulus sagt drei Sätze, die uns auf diesem Weg, oder vier, die uns auf diesem Weg helfen können. Ja, mehr, die ihn begründen. Er sagt erstens, seid ihr bewusst, die Erwählung zu dieser Aufgabe hat eine Vorgeschichte in Gottes Herzen. Also, ich gehe an eine Aufgabe heran, die in der unsichtbaren Welt eine verborgene Entsprechung hat. Wer im Blick auf Personwerdung auf das Sichtbare abstellt, ist verloren, bevor er begonnen hat. Die Vorgeschichte in der Verborgenheit. Das Zweite, Erwählung ist ein Gedanke, der durch den Ruf Gottes seinen Weg in mein Leben findet. Darum spricht Paulus von Berufung. Und ein Ruf ist ein Wort. Es ist ein Wort, das in mir Gestalt annimmt. Wer oder was ruft mich? Von wem lasse ich mich rufen? Was für Worte sind es, die meinem Leben Richtung geben? Es ist unerlässlich, dem nachzugehen, nachzudenken. Wer hat denn diese Worte in mir begründet? Welche Wünsche anderer Leute erfülle ich denn am Laufmeter und höre den Ruf Gottes nicht? Das war das Zweite. Das Dritte. Diese Berufung, dieser Ruf Gottes stellt mich natürlich in Frage. Bin ich fähig, bin ich nicht fähig? Heißt das, dass ich was Besseres bin als andere? Und wenn ich nichts Besseres bin als andere, wie kann ich dann diesen Weg gehen? Muss ich mir das jetzt einbilden? Wie kommt denn das als Gewissheit in mich? Wenn Gott mich ruft, was mache ich mit dem Neid der anderen? Wie halte ich das aus, ein Bevorzugter zu sein? Wie stimmt denn das überein mit meinem Leben? Mit dem, was ich bin? Wenn Gott wüsste, wer ich bin, wie kann er mich dann noch rufen? Eben. Und damit sind wir wieder genau auf der Ebene dieses dauernden Rechtfertigungsbedürfnisses. Paulus sagt, die er berufen hat, die hat er gerecht gesprochen. Er hat nicht gesagt, die sind gerechte Menschen, sondern er hat sie gerecht gesprochen. In dem Augenblick verstummt mein ständiges inneres Recht. Fertigen. Vor mir und vor anderen. Und wenn das verstummt, hat das Wort des Lebens von Gott her Platz. Hat dieser Ruf Platz. Weil mein ständiges Reden verstummt, kann Gott mir sein Wort der Rechtfertigung sagen. Gerecht gesprochen. Die Frage ist, ob ich dem trauen kann, ob ich dieses Wort des gerecht Gesprochenen einlasse in mein Leben und es mein Bewusstsein ergreift und besetzt und befreit und entlastet. Und schließlich die Frage, und das ist das vierte, woher nehme ich die Kraft? Woher nehme ich die Kraft? Alles, was ich in meinem Leben von Gott begriffen habe, alles, was ich für mich selbst von Gott her verstanden habe, läuft früher oder später und immer wieder neu auf diesen einen Punkt zu. Habe ich die Kraft zu tun, was ich will, was ich ja in meinem Innersten wirklich will, habe ich die Kraft. Hier entscheidet sich zunächst einmal, ob ich diese Kraft von anderen Menschen hersuche. Und das ist ja natürlich. Jeder Erwählte greift zurück auf seine Wähler und sagt, ihr habt mich ja gewählt, ihr müsst mir auch helfen. Das gibt dem Wähler wieder ein gutes Gefühl. Aha, der braucht mich. Auf der Ebene dieses Lebens bedeutet es also, ich habe so viel Kraft für Menschen, das zu tun, was ich tun soll, als die Menschen mir Kraft geben und damit bin ich in ihren Händen. Also werde ich alles fürchten, was mich einsam macht. Und hier kommt ein Punkt, glaube ich, um den es in der im gleichgestaltet werden, dem Bilde seines Sohnes, keinen Ausweg gibt. Es gibt zu dieser Gleichgestaltung nur einen Weg durch die tödliche Einsamkeit. Diese tödliche Einsamkeit ist nicht gleichzusetzen mit unserer menschlichen Isoliertheit. Und wir werden gut tun, darauf zu achten, das nicht miteinander zu verwechseln. Isoliertheit und Einsamkeit ist ein großer Unterschied. Isoliert werden, ich sage es jetzt einmal in meiner Sprache, geht in Richtung Krankheit. Einsamkeit geht in Richtung Leben. Aber Einsamkeit ist begründet in meiner Entscheidung für einen Weg und nicht in meinem komisch oder blöd Tun, in der Hoffnung, damit irgendwo andere Leute auf mich aufmerksam zu machen, womit ich mich nur mehr isoliere. Viel Mission der Christenheit ist begründet in ihrer Isolierung. Christen sind isoliert von ihrer Umgebung, weil sie meinten, sie könnten ihre Umwelt missionieren, wenn sie möglichst sich so verhalten. Und das Ende war komisch, komisches Verhalten und isoliert sein. Und dann musste man das natürlich begründen und sagen, die Bibel gebietet mir das doch so und so, mich zu verhalten. Und dann wunderten sie sich, wenn sie mit ihrer Umwelt nicht einmal mehr reden konnten. Nicht einmal, dass es eine Sprache gibt, mit der man reden kann. Einsamkeit ist eine ganz andere Sache. Einsamkeit ist die Entschiedenheit, in der Gemeinschaft von Menschen seinen Weg zu gehen. Einsamkeit ist die Entschiedenheit, sich abzugrenzen, in einem Augenblick von diesem verzweifelten Bedürfnis Bestätigung zu bekommen und dadurch seine Personhaftigkeit zu verraten. Einsamkeit ist in einem Augenblick ein Aufsagen gegenüber dem Kompromiss, die Bestätigung zu bekommen und der Wahrheit seines Herzens zu trauen. Einsamkeit ist im Tiefsten immer etwas für Menschen, auch für die anderen. Ohne Menschen die in Entschiedenheit durch diese Einsamkeit gegangen sind und immer neu gehen, ertrinkt diese Gesellschaft als Masse in sich selbst. Sie versinkt in der Gleichmacherei, indem jeder auf den anderen reflektiert und sich nach dem anderen richtet und zum Schluss kein Mensch mehr weiß, wer sich eigentlich nach wem richtet, wer wem die Weisung gibt und woher die Weisung kommt. Es ist die Einsamkeit, die einen Menschen fähig macht, einem Wort zu gehorchen, um den Preis seines Lebens. Das ist unsere einzige missionarische Kompetenz. Sie bedeutet keineswegs, dass unser Leben sich, wie man so schön sagt, nur um sich selber dreht. Ein Mensch, der sein Leben verstehen lernt von diesem Erwähltsein Gottes her, wird sich niemals um sich selber drehen, wenn er sich um Gott dreht. Wird sich niemals um sich selber drehen und in sich selbst versinken, wenn er aufmerksam dem Geheimnis seiner Erwählung folgt, auf die Personwerdung Christi schaut und damit das Bild seiner Seele gestalten lässt, seines Geistes, sein Leben verstehen lernt, seine Herkunft, sein Dasein und seine Zukunft erfragt. Paulus sagt, er hat uns die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Das ist sehr viel, was in diesem Satz steht. Ich möchte einen Aspekt herausnehmen. Himmlische Herrlichkeit heißt göttliche Würde. Das griechische Wort für Herrlichkeit heißt Würde. Er hat uns Würde Gottes geschenkt. Und ich glaube, dass es ein ganz persönliches Bewusstsein braucht, um diese Würde in sein Leben aufzunehmen und sie als den Grund werden zu lassen, auf dem ein Mensch steht und durch die er anderen Menschen begegnet und damit seine Bestimmung erfüllt. Amen. Herr Jesus, erlöse uns von dem tödlichen Bild, das immer wieder von unserem Leben her unser Verhältnis zu dir bestimmt. Schaffe in uns durch den Heiligen Geist ein lebendiges Bild deiner Personhaftigkeit. Hilf uns immer neu zu dem Abstand von dir, dass wir dich sehen können, wie du dein Erwähltsein gewonnen und erfüllt hast, um unsretwillen, für uns. Und dann gib uns die Nähe zu dir, dass die Kraft, die dich in deinem Leben erfüllt und begleitet hat, die Kraft in unserem täglichen Leben werde, unsere Erwählung zu ergreifen und sie zu erfüllen. Komm uns zu Hilfe im täglichen Dasein, wenn wir überschwemmt zu werden drohen von den Kräften um uns und in uns. Wenn das, was alle Welt bestimmt, auch uns bestimmen will bis ins Innerste. Hilf uns, diesen kleinen, heiligen Raum zu schaffen in uns, in dem dein Wort, dein Ruf an uns Aufnahme findet, wurzeln kann und das Leben, dein Leben in uns Platz ergreifen kann, mit Wirklichkeitssinn, mit Freude, mit Dankbarkeit, einem wachsenden Vertrauen, einer Entschiedenheit, dass das Bild des Lebens uns erfüllt und nicht das Bild des Todes. Ich danke dir, dass uns in dir tatsächlich alles geschenkt ist, was dieses Leben ausmachen kann und soll für ein jedes von uns in seiner Art. Hilf uns im Beieinandersein als Gemeinde, einander Mut zu machen, in der Erwählung zu stehen, die uns verbindet. Amen.